NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere Themen. Sonnenenergie aus der Wüste. Deutsche Unternehmen wollen den Sahara-Strom nach Europa bringen. Streit um die Rentengarantie. Die SPD-Spitze geht auf Distanz zu Steinbrück. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Katar oder Wolfsburg. Der Machtkampf um Porsche ist nach wie vor offen. Zeichen der Aussöhnung. Bundespräsident Köhler hat heute Polen besucht und Beihilfe zum Massenmord. Die Staatsanwaltschaft München erhebt Anklage gegen John Demjanjuk. Solarstrom aus der Wüste für Europa. Kaum ein anderer Plan hat die Fantasie von Managern und Politikern in der letzten Zeit so sehr beflügelt wie das Projekt Desert Tech. Riesige Solarkraftwerke in der Sahara sollen Europa unabhängiger machen von Kohle, Öl und Erdgas. Was das Ganze kosten soll, ist noch nicht klar. Die Rede ist von 400 Milliarden Euro. Aber mit dem heutigen Tag ist entschieden, deutsche Großunternehmen wollen das Projekt verwirklichen. Heute haben sie in München ein Konsortium gegründet. Von dort Gabriel Wirth.
Noch ist das Ganze eine Vision, und zwar eine recht schön klingende, wie Thorsten Jeworek, Vorstandsmitglied bei der Münchner Rück, ausführt.
Das Desertec-Konzept sieht in ganz grober Vereinfachung vor, die Energie der Sonne in den Wüstenzonen Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens einzufangen, nutzbar zu machen, dann zu speichern, einen Teil der Energie nach Europa zu transportieren, 15% haben wir im Auge, und natürlich einen Teil der Energie für die Versorgung in den Erzeugerländern zu nutzen.
Einen konkreten Zeitplan für diese Vision, die mit der ersten Mondlandung verglichen wird, gibt es noch nicht. Nur so viel steht schon fest. Ab Oktober soll eine Planungsgesellschaft gegründet werden, die die Machbarkeit dieser Desertec-Initiative prüft und zunächst von den Mitgliedern mit 1,8 Millionen Euro ausgestattet wird. Dabei dürfte es technisch die geringsten Probleme geben. Thermische Solarkraftwerke, die im Gegensatz zur Photovoltaiktechnik Energie speichern können, sind bereits im Einsatz. Auch der Transport von Strom über weite Strecken ist laut dem ABB-Vorstand Joachim Schneider machbar.
ABB hat vor über 50 Jahren angefangen, die Hochspannungsgleichstromübertragung zu entwickeln, um Netze miteinander zu verbinden und erneuerbare Energie nutzbar zu machen. Das ist praktizierter Klimaschutz. So sind heute bereits in Ländern wie China, Indien und Brasilien Anlagen installiert, die aus Wasserkraft Strom zu den Verbrauchszentren transportieren, die bis zu 2000 Kilometer entfernt liegen.
Mit im Boot der Desertec-Initiative sind daneben Siemens, Schott Solar, MAN Solar Millennium, die beiden Energieversorger E.ON und RWE, das algerische Unternehmen C-Vital sowie die Finanzkonzerne Münchner Rück, Deutsche Bank und die HSH Nordbank. Der Vorstand der Deutschen Bank, Kajo Koch-Weser, verspricht sich von dieser Teilnahme:
Die Finanzierung von ca. 400 Milliarden Euro an Investitionsvolumen ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Dies sind 21 Mal die Kosten des Drei-Schluchten-Projektes in China. Die Rahmenbedingungen und das regulatorische Umfeld müssen stimmen. Die Strukturierung in Teilprojekte, in Etappen und Tranchen ist entscheidend. Und wir freuen uns in der Deutschen Bank auf die Aufgabe, das Projekt so mitzugestalten, dass es finanziert werden kann.
Der Vorstand der Münchner Rück, Thorsten Jeworek, schätzt die Investitionskosten auf weniger als 1.000 Euro pro Einwohner der Europäischen Union. Wenn man zugrunde legt, dass Schätzungen zufolge 490 Millionen Einwohner in der Europäischen Union leben, werden die Investitionskosten bei bis zu 490 Milliarden Euro erwartet. Sie würden alle gewinnen. Die Länder in Afrika wie auch in Europa sind sich die Vertreter der Desertec-Initiative aber sicher. Politische Unterstützung kam heute unter anderem von einer Vertreterin der Liga der Arabischen Staaten und via Videobotschaft von Prinz Hassan bin Talal von Jordanien. Denn eines scheint klar zu sein: Ohne die Politik geht es nicht. Daneben hoffen die Unternehmen der Desertec-Initiative auf weitere Mitglieder aus der Industrie.
Soweit Gabriel Wirth über Desertec. Nabucco ist eine andere Abkürzung aus der Welt der Energieprojekte. Auch hier geht es um ein Mammutprojekt, aber eines, das sehr viel näher an der Realisierung ist als der Plan für Solarstrom aus der Wüste. Nabucco steht für eine Pipeline, die Gas vom Kaspischen Meer nach Österreich transportieren soll, und zwar ohne dabei russisches Gebiet zu durchqueren. Die Röhre soll Europa unabhängiger machen von russischem Gas. Ein Abkommen darüber haben heute die Transitstaaten unterzeichnet, und zwar in der Türkei. Aus Istanbul Gunnar Köhne.
Das bislang größte europäische Energieversorgungsprojekt ist unter Dach und Fach. Die Regierungschefs von Ungarn, Österreich, Rumänien, Bulgarien und der Türkei setzten am Nachmittag in Ankara ihre Unterschrift unter das Pipeline-Projekt mit dem hochtrabenden Namen Nabucco. 3300 Kilometer Röhre von Aserbaidschan über Georgien, die Türkei bis weiter ins österreichische Baumgarten. Vor allem die EU setzt auf diese von Russland, aber auch vom Iran unabhängige Gasversorgung große Hoffnungen. Besonders stolz zeigte sich heute der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdoğan über die wachsende Bedeutung seines Landes für die Energieversorgung des Westens. Und auf der anschließenden Pressekonferenz bedachte er die Gegner einer EU-Mitgliedschaft seines Landes mit einem Seitenhieb. Dieses Projekt unterstreicht noch einmal die Bedeutung der Türkei als Brücke zwischen Ost und West. Unser Land ist ein unverzichtbarer und zuverlässiger Korridor für die Energieversorgung Europas geworden. Diese energiestrategische Bedeutung hat unser Ziel einer EU-Mitgliedschaft noch einmal gefestigt. 2014 soll Nabucco fertig sein, doch auch bei der heutigen Zeremonie blieb die wichtigste Frage nur unzureichend beantwortet. Woher sollen die 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich kommen? Aserbaidschan, Turkmenistan und auch der Irak haben zwar versprochen, aus ihren Reserven einzuspeisen, aber gleichzeitig betont, dass der Preis stimmen müsse. Sollte das Gas nicht reichen, könnte Russland zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mit ins Nabucco-Boot kommen, hieß es in Ankara überraschend von einem Vertreter der US-Regierung. Dabei hatte Moskau Nabucco jahrelang zu verhindern versucht, denn sie steht in direkter Konkurrenz zu einer russischen Pipeline, die durch das Schwarze Meer nach Bulgarien führen soll. Die türkische Regierung brachte heute zum Missfallen von Brüssel und Washington auch den Iran wieder als Lieferanten ins Spiel. In 2 Jahren sollen die Bauarbeiten für Nabucco beginnen. Der Poker mit potenziellen Lieferanten wird bis dahin nicht zu Ende sein.
Wenn die Löhne steigen, steigt auch die Rente. Wenn sie fallen, dann soll die Rente gleich bleiben, jedenfalls nicht sinken. Das ist der Kern der sogenannten Rentengarantie, über die jetzt erbittert gestritten wird. Eigentlich war das Thema längst erledigt, beschlossen und verkündet von Bundeskabinett, Bundestag und Bundesrat. Bis Peer Steinbrück, der SPD-Finanzminister, das Fass wieder aufmachte und mit einer gewohnt bissigen Bemerkung bemängelte, dass die junge Generation mit dieser Regelung gekniffen wäre. Dafür gab es vor allem von Experten Lob, aber auch viel Kritik, und zwar quer durch die Parteien. Aus Berlin Dietmar Riemer.
Die sogenannte gesetzliche Rentengarantie der Bundesregierung ist jetzt sowohl in der Union als auch in der SPD umstritten. Die SPD-Spitze bemüht sich allerdings, die Äußerungen von Finanzminister Steinbrück, SPD, als Einzelmeinung ohne Relevanz für die Gesamtpartei darzustellen. Umweltminister Gabriel interpretierte seinen Kabinettskollegen Steinbrück deshalb im ARD-Fernsehen so.
Ich glaube nicht, dass das ein Streit ist, sondern Herr Steinbrück hat ja zugestimmt dem Gesetzentwurf und dem Vorschlag von Olaf Scholz, aber er weist eben darauf hin, dass solche Verabredungen, die übrigens ja nur bedeuten, dass wir das ins Gesetz schreiben, was seit Jahren Staatspraxis ist. Wir haben ja keine Renten gekürzt, auch dann nicht, wenn die Lohnsumme sozusagen niedriger wurde. Er sagt, das hat eine Konsequenz, weil das irgendjemand auch irgendwann bezahlen muss. Das, finde ich, ist die Aufgabe eines Finanzministers.
Dennoch ist die Verärgerung über Steinbrück in der SPD groß. SPD-Chef Müntefering stellte deshalb klar,
es wird in den nächsten Jahren Stabilität geben, ganz gleich, was am Arbeitsmarkt jetzt passiert. Und das ist gut, damit auch da eine Stabilität bleibt, was den Binnenmarkt angeht, was die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner angeht. Es ist nicht zulasten der jungen Generation.
In der Zwischenzeit hat der Streit auch die CSU erreicht. Der Parteivorsitzende Seehofer forderte die SPD auf, so wörtlich ihren Laden in Ordnung zu bringen und verteidigte die Rentengarantie gleichzeitig. Es kommen aber kritische Stimmen aus der CSU, so zum Beispiel vom Vorsitzenden der Jungen Union Bayerns, der von einer verspäteten Einsicht Steinbrücks sprach. Die Lasten der Alterspyramide dürften nicht einseitig auf dem Rücken der jüngeren Generation abgeladen werden. Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, CSU, ging bereits gestern vorsichtig auf Distanz zur Rentengarantie und bezeichnete diese als rein deklaratorisch. Die Arbeitgeberorganisationen, aber auch die Grünen, unterstützten Finanzminister Steinbrücks kritische Haltung gegenüber der Rentengarantie des Bundes. Die oppositionelle FDP hält die Diskussion für ein abgekartetes Wahlkampftheater, so jedenfalls Generalsekretär Niebel zur heftigen Debatte.
Die späte Kritik des Finanzministers und des Bundeswirtschaftsministers sind eine Unverschämtheit. Beide Minister haben im Kabinett diese Entscheidung ausdrücklich mitgetragen. Und jetzt stellen Sie sich nach der abschließenden Entscheidung hin und rufen, haltet den Dieb. Das Ziel ist ganz klar. Hier wird Wahlkampf betrieben auf eine unterirdisch unintelligente Art und Weise.
Während von Bundeskanzlerin Merkel, CDU, kein Wort zum Rentenstreit zu hören war, stellte sich der Generalsekretär der Partei Pofalla noch einmal hinter den Kabinettsbeschluss zur Rentengarantie.
Für die CDU steht ganz klar fest, die Rentengarantie der Bundesregierung war notwendig und richtig.
Aus Berlin berichtete Dietmar Riemer. Es bleibt also bei der Bestandsgarantie für die 20 Millionen Rentner in Deutschland. Auch die SPD-Führung will nicht mehr daran rütteln, schon gar nicht im Wahlkampf. Aber hat Steinbrück nicht doch recht? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Georg Schwarte.
Die Rente ist sicher? Na klar, die Rente ist sicher ein Wahlkampfthema, so muss das heißen. Genau das wollten sie aber eigentlich verhindern. Die Helden dieser großen Koalition, Rentner in Watte packen, nur keine Panik verbreiten. 20 Millionen Wähler, die wollen geschont werden. Ja, warum eigentlich? Lasst uns in Deutschland über die Rente reden. Und dann sind wir 1, 2, 3 ganz schnell beim Thema Arbeitsmarkt und dieser Botschaft. Kümmert euch doch um die Reallohnentwicklung. Darum, dass möglichst viele Leute Arbeit haben, malochen können, damit der Malocher nachher auch seine schwer verdiente Rente kriegt. Je mehr, desto besser. Sei jedem gegönnt. Mehr Arbeit, höhere Löhne, mehr Beiträge, sichere Rente. So, aber doch nicht umgekehrt wird ein Schuh draus. Allenfalls eine Krücke, eine instabile obendrein. Rentengarantie. Die Rente sichern, aber die Lohnentwicklung ignorieren? Dass ein kluger Kopf wie Steinbrück, wenn er danach gefragt wird, den Mund nicht hält, nicht halten will, weil er weiß, dass die Sache mit der Rentengarantie zum Himmel stinkt, das ehrt ihn sogar. Auch wenn der Lorbeerkranz für Super-Peer größer ausfiele, hätte er den Mund Monate vorher im Kabinett nicht gehalten. Also nochmal, Renten sichern, Löhne, schauen wir mal. Da ist man argumentativ dann ganz schnell da, wo die Rentengaranten vor allem der Union derzeit nicht hinwollen. In Teufels Küche nämlich. Mindestlöhne kämen da plötzlich zur Sprache. Guter Lohn für gute Arbeit heißt das im Sozi-Sprech. Und wenn wir schon in Teufels Küche sind, bessere Bildung und Bildungschancen haben, sie werden lachen, auch was mit Rente zu tun. Sehr langfristig zugegeben, aber sehr langfristig sind wir eben nur in zweiter Linie alle tot. Davor sind die allermeisten Rentner und davor Arbeitnehmer und davor Auszubildende und davor Schüler. In Teufels Küche hängt alles mit allem zusammen. Das Thema Rente, es ist das wohl komplizierteste, was Politiker überhaupt anfassen können. Und weil vor lauter Nachhaltigkeitsriester und sonstigen Faktoren die Rentenformel heute schon so furchtbar kompliziert ist, dass sie kein normaler Mensch mehr versteht, finden die meisten so eine Rentengarantie erstmal eine feine Sache. Garantie klingt nach Geld zurück, nach rundum sorglos. Pustekuchen. Erstens gibt's diese Garantie nicht zum Nulltarif. Falls 2010 eine Kürzung der Rente nötig wäre, sie wegen der Garantie aber entfällt, dann werden künftige Erhöhungen so lange halbiert, bis das Geld wieder drin ist. Das ist das Kleingedruckte. Vergisst man so schnell. Nicht nur als Rentner. Dass zweitens Rente und Rendite allenfalls noch sprachgeschichtlich miteinander zu tun haben, vergisst man so schnell. Und dass drittens die armen Rentner, obwohl doch seit 60 Jahren noch nie die Rente gekürzt wurde, nicht einmal eine Diskussion darüber ertragen könnten, deshalb eine Rentengarantie unbedingt als vertrauensbildende Maßnahme her müsse, wie Arbeitsminister Scholz, SPD und Kanzlerin Merkel verkünden, das ist das schwächste und vielleicht dümmlichste Argument für eine Rentengarantie. Die lieben Enkel jedenfalls, die Generation Golf und Jünger, die sollten nach diesem Wahlgeschenk den klagenden Opas und Omas der Nation kommende Weihnacht mal ihren Lohnstreifen als Geschenk unter den Baum legen, Beitragssätze zur Rentenversicherung bitte dick markieren. Da staunen Oma und Opa aber. Schöne Bescherung wird das.
Georg Schwarte kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Wie geht es weiter bei Porsche? Den Stuttgarter Autobauer drücken Schulden von 9 Milliarden Euro. Frisches Geld muss her, und zwar bald. 7 Milliarden davon könnten aus dem Emirat Katar kommen, das angeblich diese Summe für eine Beteiligung an Porsche angeboten hat. Aber auch VW hat durchaus noch Interesse. Die Wolfsburger sollen ihr Angebot noch einmal kräftig nachgebessert haben. Auf über 4 Milliarden, heißt es in den bisher ebenfalls unbestätigten Berichten. An der Frankfurter Börse wird das Gerangel um Porsche jedenfalls positiv bewertet. Die Kurse sind gestiegen. Aus Frankfurt, Ulla Herrmann.
Die Ölscheichs wollen mit 7 Milliarden Euro beim hochverschuldeten Sportwagenbauer Porsche einsteigen. So berichteten die Medien am Wochenende. Die endgültige Entscheidung solle bereits am 23. Juli bei einer Aufsichtsratssitzung fallen. Jürgen Mayer, Leiter des Aktienhandels bei der schwedischen SEB Bank.
Einerseits will das Land Katar die 20% an Call-Optionen auf VW-Stammaktien, die Porsche hält, von der Porsche Holding abkaufen für einen unbekannten Kaufpreis. Auf der anderen Seite möchte das Land Katar selbst Stammaktionär der Porsche Holding werden mit kolportiert 25% der Stimmrechte. und möchte mit im Kreis der Gesellschafter wie die Familien Porsche und Piëch sitzen.
Heute bezeichnete Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff die Meldungen vom Wochenende allerdings als Unsinn. Er gab sich jedoch zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden werde. An der Frankfurter Börse hoffen Händler nur, dass das Theater der Automilliardäre bald beendet ist. Denn schon seit Wochen streiten die Familien Porsche und Piëch über Wege zur Entschuldung des Porsche-Konzerns, der sich mit der Übernahme von VW verhoben hat. Vor allem der Vorsitzende des Volkswagen-Aufsichtsrates, Patriarch Ferdinand Piëch, gibt sich streitlustig. In der Vergangenheit wandte er sich gegen einen Einstieg von Katar bei Porsche. Doch was will er eigentlich? Erneut Autospezialist Jürgen Mayer.
Na gut, der Vorschlag von VW läuft darauf hinaus, dass man in einem ersten Schritt der Porsche Holding 49% des Porsche Automobilgeschäfts abkauft für kolportiert über 4 Milliarden Euro. Das Ganze macht vermutlich nur dann Sinn, wenn in einer späteren Transaktion die weiteren 51% des Automobilgeschäfts ebenfalls von VW erworben werden. Was dann die Frage aufwirft, wofür man zwei Top-Managements braucht, nämlich eines bei VW und eines bei Porsche. Vermutlich würde diese Lösung darauf hinauslaufen, dass Wendelin Wiedeking das Unternehmen verlassen würde.
Und welche Ziele verfolgt Porsche-Chef Wendelin Wiedeking?
Nun, er favorisiert den Plan mit Katar, den er auch selbst ausgehandelt hat, nämlich dass die Porsche Holding als unabhängiges Unternehmen bestehen bleibt, weiterhin Großaktionär von VW bleibt, ja, und seine Schuldenprobleme in den Griff bekommt.
Noch ist offen, wohin die Reise bei VW und Porsche führt. Anleger setzen auf eine schnelle Entscheidung. Deshalb stieg die Porsche-Aktie zeitweise um über 9%.
Auch die Zukunft von Opel ist nach wie vor alles andere als geklärt. Zwar sah es eine Zeit lang so aus, als sei mit dem Zuschlag für Magna die Frage beantwortet, wer künftig das Sagen hat bei dem Autobauer. Doch offenbar ist für die Opel-Mutter General Motors der Bieterwettstreit immer noch weit offen. Hoffnungen macht sich zum einen der chinesische Konzern BAIC, aber auch der amerikanische Finanzinvestor Ripplewood hat durchaus Interesse und lässt seine belgische Tochter RHJI mitbieten für Opel. Andreas Reuter berichtet.
Die Erklärung von RHJI ist nur 4 Zeilen lang, aber immerhin, darauf legte der Sprecher des Ripplewood-Ablegers Wert, erstmals bestätige der Finanzinvestor selbst hiermit offiziell, dass er an Opel interessiert sei. Arnaud Denis, der Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Brüssel. RHJI hat bestätigt, dass es in Verhandlungen mit General Motors über den Kauf eines Anteils an der Adam Opel GmbH steht.
Adam Opel GmbH. We reached advanced stages of negotiations.
Und diese Verhandlungen befinden sich im fortgeschrittenen Stadium, so der Sprecher. In einem Zeitungsbericht hatte es geheißen, RHJI sei bereit, alle deutschen Standorte zu erhalten, also auch Bochum, wo der Safira gebaut werden solle. Man werde weniger als 10.000 Stellen abbauen und man benötige Staatsgarantien von 3,8 Milliarden Euro, also weniger als das Konsortium um Magna, das als Favorit für die Opel-Übernahme gilt. Arnaud Denis von RHJI wollte sich zu diesen Berichten nicht äußern, betonte lediglich, man habe ein Angebot vorgelegt, das für alle Seiten sehr attraktiv sei. Und sein Haus habe große Erfahrungen auf dem Autosektor. Wir sind eine diversifizierte industrielle Holdinggesellschaft mit vielen verschiedenen industriellen Holdings, von denen die Autoindustrie einen großen Anteil hat. 60% des investierten Kapitals ist im Automobilbereich. Dazu zählt das Engagement beim deutschen Autozulieferer Honsel. Man verstehe sich als Katalysator bei der Neuordnung von Branchen, die momentan einen Wandel durchlebten, aber dennoch gute Zukunftsaussichten hätten, so der Sprecher. Jedenfalls sei die Beteiligungsgesellschaft nicht daran interessiert, Geld zu investieren und die Anteile dann möglichst schnell gewinnbringend wieder zu verkaufen. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass das nicht stimmt. Wir betrachten alle Firmen in unserem Portfolio mit einer langfristigen Perspektive. Und dies hier würde keine Ausnahme sein. Wir sind unseren Investitionen verpflichtet und wir bieten langfristige Unterstützung und langfristige Perspektiven für diese Unternehmen. Und darum verhandle man jetzt mit General Motors auch ganz geduldig und ohne Zeitdruck. Immerhin seien Opel und Vauxhall, so wörtlich, extrem starke Marken.
Bundespräsident Köhler ist am Abend in Paris eingetroffen, wo er von Präsident Sarkozy empfangen wurde. Morgen soll Köhler dann als Ehrengast sein. Er soll der Ehrengast sein bei der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag. Aber Frankreich kommt diesmal gewissermaßen nur an zweiter Stelle. Die erste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl führte Köhler heute nach Polen. Auch dies wohl ein Signal. Über den Besuch des Bundespräsidenten berichtet aus Warschau Thomas Rautenberg.
Dass sein erster Auslandsbesuch als wiedergewählter Bundespräsident zum osteuropäischen Nachbarn nach Polen führt, hatte Horst Köhler mit dem gewollt guten Zeichen für die künftigen bilateralen Beziehungen begründet. Und genau so ist die Auftaktsvisite bei Polens Präsident Lech Kaczynski offenbar auch angekommen. Dieser Besuch ist wirklich ein gutes Zeichen für die deutsch-polnischen Beziehungen. Wir sind Nachbarn und wir haben ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Wir sind Verbündete in der NATO und in der Europäischen Union. Wir arbeiten politisch gut zusammen und unsere Menschen lernen sich immer besser kennen. Aber auch Präsident Kaczynski stand seinerseits nicht mit leeren Händen da. Erstmals nämlich legte sich der nationalkonservative Politiker gegenüber Bundespräsident Köhler auf einen verbindlichen Termin für die noch ausstehende Ratifizierung des EU-Reformvertrages fest. Noch am selben Tag eines erfolgreichen irischen Referendums werde auch ich den Lissabon-Vertrag unterzeichnen. Polen wird also kein Blockierer sein. Zwar bleibt der Vertrag ein großes Experiment, aber mit den Veränderungen, zu denen sich die EU durchgerungen hat, ist das Reformwerk auch für Polen zu akzeptieren. Bislang wollte sich der polnische Präsident nicht auf einen Termin für die Ratifizierung des Lissabonner Vertrages festlegen lassen und hatte seine Unterschrift stets an neue Bedingungen geknüpft. Auch Bundespräsident Horst Köhler war heute die Erleichterung nach den bilateralen Gesprächen anzusehen.
Also ich bin froh, dass ich heute hier bin. Der Präsident hat ja zu Recht gesagt, ich wollte damit ein Zeichen setzen, dass meiner zweiten Amtsperiode, dass mir Polen am Herzen liegt, auch in der Besprechung noch unterschiedlicher Auffassungen zu bestimmten Themen.
Beispielsweise das in Polen immer noch umstrittene Projekt des in Berlin geplanten sichtbaren Zeichens gegen Vertreibungen.
Der Präsident hat mir vermittelt, dass er insgesamt hier immer noch Fragen hat an dieses Projekt. Ich habe ihm versucht zu vermitteln, dass diese Stiftung der Versöhnung dienen soll, der Erinnerung an Vertreibungen in ganz Europa, und habe auch versucht, dem Präsidenten zu sagen, dass es eigentlich keine ernsthafte politische Kraft in Deutschland gibt, die Geschichte umschreiben will.
Thomas Rautenberg berichtete im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die deutschen Bauern bekommen derzeit für den Liter Milch im Schnitt 21 Cent. Gerade kleinere Betriebe können damit längst nicht mehr die Kosten decken. Die Europäische Union hat heute Hilfe versprochen. Brüssel will weiter Butter- und Magermilchpulver aufkaufen, um so den Überschuss vom Markt zu nehmen und damit den Preis zu stabilisieren. Aus Brüssel, Christoph Brüssel.
Der Staatssekretär aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium Lindemann sagte, der Rat der europäischen Minister habe breite Zustimmung signalisiert für die Verlängerung der Interventionskäufe von Butter und Milchpulver. Das heißt, die EU kauft diese Produkte zu einem Mindestpreis auf, wenn der Preisverfall zu groß ist. Eigentlich sollte diese Regelung im August enden. Die Agrarminister möchten sie bis Februar 2010 verlängern. Die Regelung bereitet jedoch auch Probleme, Staatssekretär Lindemann.
Ich höre aus verschiedenen Regionen, auch in Deutschland, dass es inzwischen nicht mehr ganz unproblematisch ist, die nötigen Interventionslager zu beschaffen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass einzelne Bereiche langsam volllaufen.
Aus diesem Grund forderte Lindemann zu prüfen, ob Landwirte nicht Milchpulver an Schweine und Kälber verfüttern dürften. In Branchenkreisen heißt es, die EU kaufe ein Fünftel der europäischen jährlichen Magermilchpulverproduktion. Lindemann kündigte an, dass die Europäische Kommission ihren Bericht zum Milchmarkt in der kommenden Woche vorlegen werde. Er sagte, auch die EU-Kommission gehe mittlerweile davon aus, dass der Weltmilchmarkt aus den Fugen geraten sei.
Zielfernrohre, Funkgeräte, Ferngläser, Nachtsichtgeräte. All dies und mehr soll ein Deutsch-Pakistaner aus dem pfälzischen Germersheim dem Terrornetzwerk Al-Qaida besorgt haben. Die Ausrüstung plus Bargeld brachte er dann wohl persönlich bei mehreren Reisen nach Pakistan zu seinen Gesinnungsfreunden. Das Landgericht Koblenz hat den Terrorhelfer heute zu 8 Jahren Haft verurteilt, wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Aus Koblenz Andrea Heil.
Mit ungerührter Miene nimmt der Mann auf der Anklagebank das Urteil auf. Der 47-Jährige mit dem grauen Vollbart soll eine der Schlüsselfiguren von Al-Qaida in Deutschland gewesen sein. Die Richterin zeichnet in der Urteilsbegründung noch einmal seine Karriere als Terrorist nach. Seit 1987 wohnt der Pakistani in Deutschland. Zunächst in Freiburg, dann zieht er mit seiner deutschen Ehefrau ins pfälzische Germersheim. Er nimmt nach der Heirat die deutsche Staatsbürgerschaft an, wird aber im Geiste immer radikaler. Durch seine Kontakte und Ämter in islamischen Vereinen, etwa in Neu-Ulm und Karlsruhe, bekommt er schließlich Kontakt zu Al-Qaida. Nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft war er dann spätestens seit 2004 Mitglied in der Organisation. Der Sprecher des Oberlandesgerichts, Tobias Eisert.
Im Einzelnen hat der Senat festgestellt, dass der Angeklagte seit Juni 2004 bis Juni 2007 in mehreren Teillieferungen etwa 80.000 Euro in das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet verbracht hat und dort an Verantwortliche übergeben hat.
Der Mann aus Germersheim handelte mit Halbedelsteinen und sei deshalb oft in seinem Heimatland Pakistan gewesen, um dort Waren zu kaufen. Auf vielen Reisen nahm er dann Geld- und Ausrüstungsgegenstände mit. Das Geld hatte er in muslimischen Gemeinden in Deutschland gesammelt. Unter den Ausrüstungsgegenständen waren schusssichere Westen, Nachtsichtgeräte, Kompasse und anderes. Ein weiterer Aufgabenbereich war die Nachwuchsrekrutierung. In Deutschland suchte er nach geeigneten jungen Männern, um sie in Terrorcamps von Al-Qaida zu schicken. Der Staatsanwalt Bodo Vogler.
Der Angeklagte war in Deutschland unter anderem dafür zuständig, geeignetes Personal zu finden. Er hatte mindestens 2 Personen erfolgreich in Lager geschleust, rekrutiert und mindestens 2 Personen versucht, dorthin zu bringen.
Mit dem Urteil über 8 Jahre folgt das Gericht der Forderung des Generalbundesanwalts. Ob die Verteidigung Rechtsmittel einlegen will, ist noch unklar. Der Prozess in Koblenz war aufwendig. In den vergangenen 8 Monaten hat das Gericht mehr als 60 Zeugen und Sachverständige aus dem In- und Ausland vernommen. Einer der wichtigsten Zeugen war dabei der Stiefsohn des Angeklagten. Der junge Mann wurde ins Zeugenschutzprogramm des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen ist die Polizei auf weitere mutmaßliche Al-Qaida-Helfer gestoßen. Gegen einen von ihnen ist vor wenigen Tagen Anklage erhoben worden.
Beihilfe zum Mord. In über 27.000 Fällen wirft die Staatsanwaltschaft München John Demjanjuk vor. Der heute 89-Jährige war im Mai aus den USA nach Deutschland abgeschoben worden. Als Wachmann im Vernichtungslager Sobibor soll er direkt am Massenmord der Nazis an den Juden beteiligt gewesen sein. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommen die Staatsanwälte in München nach Prüfung der Beweismittel. Sie erheben Anklage. Aus München Tim Aßmann.
Für die Ermittler ergibt sich ein klares Bild vom Leben des John Demjanjuk in den Kriegsjahren. Der gebürtige Ukrainer wurde als roter Mist von der Wehrmacht gefangen genommen. Danach, so die Münchner Staatsanwaltschaft, machte die SS aus dem Janjuk im Ausbildungslager Trefniki einen KZ-Aufseher, Oberstaatsanwalt Anton Winkler.
Die Anklage stützt sich im Wesentlichen auf Beweise wie den Dienstausweis von Trefniki, die Verlegungslisten nach Sobibor sowie die Zurückverlegungslisten, als auch eine Verlegungsliste zum 1.10. nach Flossenbürg und natürlich auch auf unterschiedliche Zeugenaussage von teilweise noch lebenden Zeugen und teilweise bereits verstorbenen Zeugen.
Im NS-Vernichtungslager Sobibor war Demjanjuk dann am Massenmord beteiligt, so die Anklage.
Die Anklage geht davon aus, dass Herr Demjanjuk in mindestens 27.900 Fällen dazu beigeholfen hat, Personen jüdischen Glaubens zu ermorden.
Welche Funktion genau Demjanjuk in Sobibor gehabt haben soll, ist aber nicht bekannt. Falls er in dem Lager diente, durfte er in der Befehlskette relativ weit unten gestanden haben. Kann er dennoch für den Massenmord verantwortlich gemacht werden? Ankläger Anton Winkler.
Natürlich wird es ein Teil der Hauptverhandlung dann sein, inwieweit Herr Demjanjuk tatsächlich an dieser Befehlskette beteiligt war oder inwieweit er Befehlsempfänger war. Dies ist letztlich Sache der Hauptverhandlung, dies dann festzustellen.
Seit Mai sitzt John Demjanjuk in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Eine Klage gegen seine Abschiebung aus den USA wies das Bundesverfassungsgericht zurück. Das zuständige Landgericht München II wird die Anklage gegen Demjanjuk voraussichtlich zulassen. Wann der Prozess beginnen wird, ist aber noch offen. Demjanjuks Verteidigung rechnet nicht mit einem Verhandlungsbeginn vor Ende September.
Aus München berichtete Tim Aßmann. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndrinfo.de oder wdr5.de. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.